Und wieder keine Folge ohne Marcel Hirscher. Uns beschäftigt der Kreuzbandriss des 35-Jährigen, genauso wie der zweite Pechvogel des Wochenendes, Michaela Schifrin, und der not amused Cheftrainer der ÖSV-Frauen, Roli Assinger. Gehen wir's an. Wir starten rein in Episode 8 der Dreiergondel, und da muss ich mich ganz am Anfang schon korrigieren. Servus Max.
Servus René.
Servus Dani nach Hause. Wir sind heute nur ein Zweiersessellift sozusagen. Ja. Die Dani lässt sich entschuldigen. Wird aber, so viel kann ich vorwegnehmen, in dieser Folge nicht ganz fehlen. Aber dazu kommen wir später noch. Wie beim Intro schon gesagt, Max, uns beschäftigt der Marcel Hirscher oder vielmehr sein Knie.
Ja, leider sehr unfreiwillig. Also gestern kam ja die Schockmeldung, dass Marcel Hirscher sich das Kreuzband gerissen hat beim Riesentorlauf-Training auf der Reiteralm. Wer das Video gesehen hat, wird gemerkt haben, schaut leibend aus, super Schwünge auf Eis reingezaubert in den Schnee, und auf einmal so ein harmloser Rutscher eigentlich,
der ja, ihn, wie er sofort wieder aufgestanden.
Hat, genau, wo er selber gesagt hat, das ist ihm tausendmal passiert im Training. Ja. Und dieses tausend und erste Mal ist der Moment, wo ihm das Kreuzband ja reißt.
Richtig, er hat gesagt, also, bevor er da runtergefahren ist, am Parkplatz schon ausgerutscht, hat er gesagt, ja, genauso gut dort passieren können. Er ist natürlich extrem bitter.
Und ja, es ist einfach nur schade, muss man sagen. Mhm. Also, dass sein Herzensprojekt jetzt so zu Ende gehen soll, zumindest vorübergehend, man weiß ja nicht, ob er seine Karriere jetzt da endgültig beenden wird oder nicht.
Was glaubst du, kommt er noch einmal zurück? Sehen wir den noch einmal?
Ich glaube nicht. Ich greife jetzt ein bisschen vor auch. Ich glaube nicht, ich bin, was solche Dinge angeht, immer etwas abergläubisch und glaube, dass gewisse Dinge für einen im Leben vorgeschrieben sind.
Mhm. Und ich glaub, also du wertest das eigentlich so gewiss als Zeichen des Schicksals, wenn man so will.
Ganz genau.
Lass es lieber bleiben.
Ja. Ja. Also ja, aber man wird sehen. Natürlich, er hat einerseits auch Glück natürlich, dass nur das Kreuzband gerissen ist. Mhm. Gibt ja viele, viele Fälle, wo dann Außenband, Innenband, Meniskus, eventuelle Mitleidenschaft gezogen werden. In seinem Fall zum Glück nicht. Das zeichnet ihn doch irgendwie schon wieder aus, weil so viele schwere
Verletzungen. Spricht für seinen körperlichen Zustand dann auch, muss man sagen, ja, definitiv. Aber
ja, es ist dann eben eine Frage, will er sich nochmal den ganzen Aufwand antun? Wenn ja, dann wird er sicher zurückkommen. Wenn nicht, werden wir ihn trotzdem immer wieder sehen in den nächsten Jahren.
Ja, also leicht noch von dir ist er ja präsent. Und ich muss sagen, also wenn ich mir die Aussage seiner Ärzte da in der Privatklinik Ragnitz, wo er ja dann gleich darauf operiert worden ist, so anhöre, die haben ja gesagt, dass eigentlich so, wie die Umstände sind, es für einen Heilungsverlauf sehr, sehr günstig ist. Also ich würde nicht ausschließen, dass wir den noch einmal sehen, vor allem so skiverrückt, wie der ist. Aber wie du gesagt hast, das ist einfach wahnsinnig bitter, auch für den gesamten Skisport als solches.
Absolut, absolut. Ja.
Und ich habe ja schon vorher angekündigt, die Dani fehlt uns nicht ganz, weil die hat uns aus dem Homeoffice ein Video-Statement dazu hinterlassen.
Liebe Grüße ins Studio, ich melde mich heute ausnahmsweise aus dem Homeoffice, wo mir aber natürlich die Frage beschäftigt, war es das jetzt endgültig mit der Skikarriere von Marcel Hirscher? Also ich traue mich nicht darauf zu wetten, dass wir ihn nicht nochmal im Skiweltcup sehen. Natürlich ist das jetzt ein enormer Rückschlag, mit der Situation muss man natürlich einmal umgehen, das ist ja sein erster Kreuzbandriss, das darf man auch nicht vergessen und auch nicht unterschätzen. Und ja, ich glaube, da ist es auch normal, dass man im ersten Moment gerade in seiner Situation jetzt ans Aufhören denkt. Kreuzband weg, Projekt vorbei, hat er anscheinend gleich zu Beginn einmal nach der Verletzung gesagt. Es ist auch irgendwie verständlich in der ersten Emotion heraus. Aber ich glaube, und das hat man jetzt in seinen Interviews schon auch ein bisschen zwischen den Zeilen durchgehört, dass er das ganze Projekt noch nicht ganz abgeschrieben hat. Natürlich steht jetzt einmal die Genesung, das wieder fit werden im Vordergrund. Aber ich glaube, wenn das alles gut verläuft und er wieder fit ist, dass er es dann schon nochmal probieren wird. Einfach, weil es ihm wirklich Spaß gemacht hat und auch wenn es im Slalom nicht so gelaufen ist. und er diese Challenge, glaube ich, gerne noch weitermachen wird. Die drei Rennen, das war jetzt einfach irgendwie zu wenig. Also wenn die Verletzung vielleicht nach der WM Ende Februar oder so passiert wäre, schaut es vielleicht nochmal anders aus. Aber jetzt will er doch schon, glaube ich, noch wissen, wie viel da noch geht. Also sein Skihunger ist, glaube ich, noch nicht ganz gestillt. Aber er muss sich natürlich auch bewusst sein, dass es jetzt nach der Verletzung nicht leichter wird.
Also Max, die Dani sieht das ein bisschen wie ich. Die glaubt, dass seine Reise noch nicht vorbei ist. Also ich persönlich muss ja sagen, ich habe schon gesagt, ich glaube das auch nicht. Ja. Ich finde es gut, was sie angesprochen hat, weil tatsächlich, wenn jetzt die Verletzung nach der WM passiert im Februar, ja, dann sehe ich die Lage auch anders, vor allem wenn der dort was reißt. Ja. Dann sagt er vielleicht, okay, blöd gelaufen, aber ich habe mein Herzensprojekt soweit erfüllen können, das ist okay für mich. Ja. So kann ich mir schon vorstellen, dass er damit noch nicht abgeschlossen hat und dass Olympia 2026 da noch ein Ziel ist. Was glaubst du?
Ja, ich glaube, wenn er noch einmal ein Ziel vor Augen hat, dann muss es das sein, muss es Olympia in Europa sein. Das hat er ja so in dem Sinn nicht ganz miterlebt. Ja, es war 2014 Sochi, aber ist halt auch schon wieder, kann man wieder streiten, ist es Europa, ist es Asien. Sonst war ja nur Vancouver und
von der Atmosphäre her eher Asien, würde ich sagen.
Eher und Asien, ja. Deshalb Olympia in Europa zu erleben, in einem Land wie Italien, wo man weiß, dass die
Was
Fans...
Was wirklich ein Wintersportland ist.
Ganz genau. Deshalb, ja, nicht, es ist nicht abwegig, wie gesagt. Also ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. Ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal sehen werden. Mhm. Zumindest nicht auf Skiern. Aber würde mich natürlich freuen, wenn er sich trotzdem noch einmal dazu entscheidet, zurückzukommen.
Und auch unsere User, Max, sind da sehr unterschiedlicher Meinung, was das Thema Hirscher betrifft. Der Dominik meint zum Beispiel, es ist wohl eher das endgültige Karriereende. Und der meint auch, so ist es wenigstens vorbei, bevor er sich komplett blamiert. Ja. Siehst du das auch so, dass er sich blamiert hat?
Nein, absolut nicht. Das sagt auch der Marcel, dass er sich auf gar keinen Fall blamiert hat.
Also nicht Marcel Hirscher, sondern der User Marcel.
Der User Marcel, genau, sollte man vielleicht dazu erwähnen, der auch weitergeschrieben hat, dass es klar war, dass er nicht von Anfang an gleich da ganz oben wieder stehen wird. Und generell, was Marcel Hirscher erreicht hat, allein in seiner ersten Karriere, eigentlich jetzt da auch gleich wieder da vorne mitzumischen. Also trotzdem Hut ab davor und ja, wie gesagt.
Ich glaube, es ist auch zu früh, um so einen Schluss zu ziehen. Ja, im Slalom hat es jetzt nicht hingehauen. Okay, aber im Riesentorlauf hat er gezeigt, dass er mithalten kann mit der drittbesten Laufzeit im zweiten Durchgang in Sölden. Also ich glaube, da hat er schon eine Duftmarke gesetzt, aber wirklich um endgültige Schlüsse zu ziehen, ist es schwierig, einfach zu früh gewesen.
Ja. Drei Rennen sind ein kleines Sample, kann man sagen.
Richtig.
Seine Lieblingshänge wären ja jetzt gekommen mit Val d'Isère, mit Alta Badia. Deswegen ja umso mehr schade, dass er jetzt einmal im Krankenbett liegt. Aber wer Marcel Hirscher kennt, weiß, dass er dort nicht lange bleiben wird und dann relativ schnell, zumindest an der körperlichen Fitness, wieder arbeiten wird.
Richtig. Hat er ja auch angekündigt. Die Helga sieht das auch so. Die sagt, er wird wiederkommen, weil er noch immer für den Sport so brennt. Die Moni meint wiederum, er hat so viel für den Sport geleistet, ich glaube, es sollte gut und genug sein. Ja. Werden wir sehen. Ja. Am besten gefällt mir der Team, der gemeint hat, einfach Südfries. Was auch immer das heißt, lieber Team, klär uns auf. Ja.
Kann er gerne entschlüsseln für uns, aber
genau.
Ja, cooler Kommentar.
Auch gut finde ich das Kommentar von Chris, der gemeint hat, wäre das Comeback besser gelaufen, schaut es vielleicht anders aus, aber er hat jetzt gesehen, wie weit er eigentlich weg ist und wie zart das ist. Und der Chris meint, nein, er wird es lassen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Zart ist er natürlich, aber er würde ja nicht komplett bei Null anfangen.
Das
er hat jetzt dann doch schon gewisse Erfahrungen gesammelt. Deswegen abwarten. Ja. Abwarten, Tee trinken.
Genau.
Und den Winter genießen. Ohne ihn.
Richtig. Die nächsten Rennen genießen werden wir schon, aber ohne einen weiteren Pechvogel des vergangenen Wochenendes, nämlich die Mika Schifrin, die da in Killington im Riesentorlauf im zweiten Durchgang unsanftest abgeflogen ist. Das hat ja, also wer sich das Video dann angeschaut hat, das sie gepostet hat, das hat gar nicht gut ausgeschaut. Ja.
Na, da hat man ja sofort angemerkt, dass sie höllische Schmerzen gehabt haben muss. Sie hat ja auch ein Video aus dem Spital gezeigt auf Instagram, wo man diese, sie bezeichnet es später als Stichwunde, und ich glaube, es sieht ja doch ein wenig so wirklich danach aus, als hätte sie da etwas aufgestochen in ihrem Bauch. Die war schon ziemlich tief und es ist so bitter. Also da ist alles angerichtet. Du bist in Killington, du bist in deiner Heimat.
Du bist am Weg zu deinem 100. Weltcup-Sieg. Ganz also ich war in Führung nach dem ersten Durchgang.
Vielleicht 5, 6 Tore vom Ziel, es war ja schon der Schlusshang, und dann passiert ja genauso wie Marcel Hirscher so ein Innenskifehler, den man von Mika Schifrin eigentlich gar nicht gewohnt ist. Und auf einmal liegt sie da, muss mit dem Akia ins Ziel transportiert werden und du weißt nicht, wie geht's ihr.
Ja.
Also viele hatten schon befürchtet, okay, ist da vielleicht im Knie irgendwas passiert. Kann man nie ausschließen, wie wir jetzt eben Marcel Hirscher gesehen haben. So muss man sagen, sie hatte noch einmal Glück im Unglück. Hat zwar mehrere Prellungen, die sicher sehr schmerzhaft sind, hat selber gesagt, sie kann sich eigentlich kaum bewegen aktuell, aber zumindest Stand jetzt heißt das, sie muss nur mehrere Wochen passieren, was ja doch wieder eine etwas erfreuliche Nachricht ist.
Richtig, ja, stimmt. Aber was glaubst du, Max, sie muss jetzt zumindest eben diese paar Wochen passieren, schauen wir, ja, also ich glaube mit so einer Wunde, die sie erlitten hat, ein Muskeltrauma, boah, also Prellungen, die du länger spürst, ich bin mir gar nicht sicher, ob das mit ein paar Wochen tatsächlich getan ist. Also ich halte es ja durchaus für möglich, dass dir vielleicht sogar 1, 2 Monate wirklich ausfällt. Sollte das so sein, ja? Welche Auswirkungen erwartest du da auf den Gesamtweltcup möglicherweise? Was bedeutet diese Verletzung jetzt dahingehend?
Ich glaube, der ist mit dem Samstag wieder völlig offen. Also wir haben ja zu dritt gesagt, in der Form, in der Mika Schifrin sich befunden hat, wird der Gesamtweltcup nur über sie gehen. Natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Da müssen aber natürlich jetzt andere Athletinnen, da denke ich an eine Federica Brignone, an eine Lara Gut-Bahrami, die in Killington wieder auf der Piste gestanden ist, die müssen das halt auch entsprechend ausnutzen.
Ja, ich glaube, man muss jetzt einmal die Speed-Disziplinen abwarten und schauen, wer sich da herauskristallisiert als mögliche Kandidatinnen.
Genau,
da und ich glaube, dass man dann erst was sagen kann. Ja.
Genau. Aber so wie du gesagt hast, es kann sein, dass sie auch 1 bis 2 Monate fehlt. Dann müssen wir schon wieder Richtung Weltmeisterschaft denken. Ich glaube,
ob sie sich dann nicht vielleicht auch gleich auf die Weltmeisterschaft fokussiert. Ne?
Genau, ja. Ich glaube schon, also ich sage allgemein, aufgehoben ist aufgeschoben. Diesen 100. Weltcup-Sieg, den wird es heuer noch geben. Da bin ich mir eigentlich 100% sicher.
Ja, davon gehe ich aus, ja.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn der Genesungsverlaf entsprechend ist und sie in Saalbach voll fit ist, dass sie dort abräumen wird. Also zumindest Slalom-Gold wird dann trotzdem nur über sie gehen. Und ja, aber es ist, was man nicht außer Acht lassen darf, es ist jetzt doch ihr zweiter schwerer Sturz in diesem Jahr schon gewesen. Und das ist eine völlig neue Erfahrung für sie. Sie ist ja auch immer von eigentlich die ganze Karriere über von Verletzungen verschont geblieben, von schweren Stürzen. Und stelle ich mir die Frage, oder stelle ich dir auch ein bisschen die Frage, so spielt dieser Sturz, den Alex Kilde da in Wengen hatte, kurz davor, bevor ihrem ersten Sturz in Cortina, unterbewusst irgendeine Rolle vielleicht?
Ich will es zumindest nicht komplett ausschließen. Also Mika Schifrin ist ja eine sehr sensible Persönlichkeit, glaube ich, ja, was man so über sie hört, und das untermauert ja unter anderem auch die Tatsache, dass eine der ersten Dinge nach diesem Sturz mit dieser Stichwunde im Bauch, ja, würde ich an viele Sachen denken. Das Erste, was sie denkt, was ist das Ergebnis? Ja, sie hat als Erstes nach einem Ergebnis gefragt, oder war eine der ersten Dinge, die sie, nachdem sie sich erkundigt hat. Und das ist schon mal bemerkenswert und zeigt halt einfach, wie feinfühlig die Mika Schifrin ist. Von daher glaube ich schon, dass sie auch ein Mensch ist, der dem, oder das hat sie ja schon auch gezeigt, dass ihr Dinge dann oft sehr nahe gehen, und wenn es dann noch den eigenen Leben oder Verlobten sogar betrifft, sie wird vielleicht mit einem Mentaltrainer auch daran gearbeitet haben, wenn sie das beschäftigt, das wird sie beschäftigt haben, ja, wir wissen es ja nicht genau, ist auch gar nicht so wichtig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einen gewissen Einfluss genommen hat, wenn du dann in diese Situation kommst, oh, Sturz, könnte gefährlich werden, ja, dass da das dann vielleicht in dem Moment wirklich wieder zumindest ins Unterbewusstsein einschießt und was ausmacht, ja, wenn du in eine heikle Situation kommst. Also ich halte das schon für möglich. Was glaubst du?
Ja, würde ich jetzt auch nicht so unterschätzen, diesen Fakt. Also eben, du hast eh schon viele Dinge angesprochen. Sie ist ein sehr feinfühliger Mensch, einer, der sehr viel nachdenkt über sich, über andere, sich selbst nicht unbedingt in den Vordergrund eigentlich stellen will. Hat sie eben auch damit bewiesen, dass sie die Ergebnisse nicht nur von ihr wissen wollte, sondern von allen Amerikanerinnen.
Genau.
Kriegst du ja am Start oben natürlich auch nicht so mit, wie es denen gegangen ist. Aber Mika Schifflin hat halt schon auch ein unglaubliches Kämpferherz.
Ja,
muss man betonen.
Ja.
Und so hat sie natürlich jetzt auch ein bisschen die Gelegenheit, wieder etwas Zeit mit Alex Killer zu verbringen.
Stimmt,
natürlich unfreiwillig, aber
der wird sie auch wieder aufbauen, so wie man ihn kennt. Ja.
Deshalb alles extrem schmerzhaft, auch die Umstände, wie es passiert ist, wo es passiert ist, mit welchem Hintergrund. Aber sie wird genauso stark wieder zurückkommen.
Das ist schön und ich würde jetzt gerne mit schönen guten Nachrichten weitermachen. Ich habe nur leider keine.
Okay, schade.
Wir widmen uns den ÖSV-Frauen, die in Killington, das, ja, es war naja, sagen wir, es war naja. Ja, vor allem der Riesendorlauf war sogar weniger als naja, wo es nur die Kader Haas als einzige den zweiten Durchgang geschafft hat, die dann am Ende zumindest Achte wurde. Das ist ein respektables Ergebnis. Sie hat sich dann auch noch um einige Plätze verbessert. Was hält man davon, von diesem Riesendorlauf-Ergebnis zunächst einmal?
Man muss sich vorstellen, wenn Ricarda Haser da vielleicht auch noch ausgeschieden wäre, wie ihre Teamkollegin.
Ja, das will ich mir gar nicht vorstellen, aber du hast schon recht.
Es ist ein Szenario, das man leider irgendwo dann doch durchspielen muss. Dann hast du ein Rennen ohne ÖSV-Athletin im Klassement drinnen. Das ist halt viel, viel zu wenig. Ja. Also ich würde es allgemein, wenn man, wir kommen eher auch zum Slalom auch noch, schon als ein bisschen ein Wochenende zum Vergessen betiteln. Eines, das man relativ schnell aus den Köpfen rauslöschen wird müssen, weil da sind halt viele, viele Dinge nicht rund gelaufen. Wir sind Torlauf, Julia Scheib ausgeschieden, hat dann später gesagt, oder so angedeutet, sie ist eigentlich froh, da heil rausgekommen zu sein aus dieser Affäre. Das war so ein Kreuzbandelschnee, also auch so einer, der die Gefahr gibt, dass der wieder am Knie verletzt und gerade Julia Scheib ist in der Hinsicht halt sehr geplagt schon gewesen in der Vergangenheit. Kathi Linsberger ist ausgerutscht, hat sich die Rippen geprellt, umso beachtenswerter, was sie dann trotzdem im Slalom eigentlich noch geleistet hat.
Stimmt, ja.
Aber ja, das Wochenende muss man vergessen, muss man hinter sich lassen. Jetzt ist dann eh ein knappes Monat Zeit, bis die Heimrennen am Semmering anstehen.
Ja.
Da ist auch genug Zeit für Aufarbeitung.
Richtig, die Heimrennen am Semmering, bei mir daheim. Ich freue mich schon drauf. Aber noch ist es nicht so weit, lass uns noch über den Slalom sprechen. Dann tags darauf, am Sonntag, da ist es dann ja schon ein bisschen besser gelaufen oder eigentlich im Vergleich zum Vortag sogar deutlich besser, wo man dann in den Top 15 drei Athletinnen drin gehabt haben, mit der Kathi Linsberger als 9., Kathi Truppe 11., Kathi Huber 13. Also da würde ich sagen, sie haben dann zumindest ein bisschen wieder Gutmachung geleistet, aber sicher auch nicht das gebracht, was möglich gewesen wäre, weil die Ausgangslage nach dem ersten Durchgang war eigentlich super, mit Huber auf 5, Truppe auf 7, Linsberger auf 10, die ich da aus dieser Rechnung doch ein bisschen rausnehmen würde. Die ist mit einer Rippenprellung gefahren, ja, ist am Ende dann als 9. beste Österreicherin geworden, mit einer Rippenprellung da oben fahren, ja, ist nicht leiwand, finde ich dann schon okay. Aber Huber-Truppe, da habe ich mir schon gedacht, da wäre deutlich mehr drinnen gewesen, das waren Sicherheitsfahrten, oder wie hast das du beobachtet?
Ja, es waren Sicherheitsfahrten, also es ist leider ein Schema, würde ich fast schon behaupten, dass wir oder halt unsere Athletinnen im zweiten Durchgang nicht mehr denselben Biss an den Tag legen, habe ich das Gefühl manchmal.
Ja, da ist wichtiger, ich komme in die Punkte, nehme da einigermaßen respektables Ergebnis mit, bevor ich ausscheide.
Ich kann es bei einer Kathi-Truppe ein bisschen verstehen, weil die ersten zwei Slaloms in der Saison ja nicht gut gelaufen sind. Aber trotzdem, wenn ich da vorne drinnen bin und das hat auch Cheftrainer Roli Assinger betont.
Ja, sehr deutlich betont.
Sehr deutlich betont. Der war sehr angefressen. Hat selber gesagt, das hat ihn maßlos geärgert. Da muss man auf Attacke gehen, um da zumindest diese Positionen zu halten. Und da verstehe ich ihn auch voll und ganz. Du kannst nicht, du fährst um Siege, du fährst nicht um Platz 10, sondern darum, um Podest, um Siege zu holen. Natürlich, mental ist es wieder eine andere Sache, den Schalter dann so umzulegen und dann noch einmal so einen Lauf wie im Ersten runterzubringen. Aber daran muss man arbeiten, daran müssen vor allem die Mädels arbeiten. Mhm. Ist auch eine Aufgabe sicher von Roli Assinger, ihn da ein bisschen ins Gewissen zu reden. Das hat er ja auch angekündigt, dass er das tun wird. Aber ja, es waren optimale Ausgangslagen für zumindest Top 5, Top 10 Plätze. Mhm. So sind es immerhin 3 in den Top 15. Ist ja fast schon bezeichnend, dass man sagen muss, es ist im Gegensatz zum Vorjahr eine Verbesserung
ist es eine
gewesen.
Das muss man deutlich sagen, ja, trotzdem und immer noch. Ja.
Ja, deshalb.
Aber darf trotzdem nicht der Anspruch sein, ja, nein, muss man auch klar sagen.
Nein, also Österreicherinnen und generell als Skination Österreich hast du halt den Anspruch, dass du um Sieger mitfährst.
Ganz
da
richtig,
darf ein 13. oder 11. Platz nichts gut genug für dich sein.
Ja, also ich finde auch, also man hätte da, klar ist es jetzt aus dieser Position leicht gesagt, ist ja vollkommen klar. Ja. Aber ich sehe das schon auch wie Roli Assinger, man muss dann wirklich auf Angriff fahren, weil die Position ist eigentlich ideal zum Verlieren. Hast du schon was, aber halt auch nicht so viel, ja, dass das eine Sicherheitsfahrt rechtfertigt und ich sage immer, zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben.
Genau, vor allem das perfekte Beispiel, wie es geht, hat ja eine Camille Rast gezeigt.
Die ist ein Wahnsinn, ja.
Die ist auch noch nicht oft in dieser Situation gewesen, dass sie da vorne um Podestplätze und Siege mitfährt. Ja, sie hat schon ein bisschen Selbstvertrauen heuer gesammelt, aber die hat halt im zweiten Durchgang Angriffslust gezeigt. Die hat gezeigt, hey, ich will das heute hier gewinnen. Und was ist rausgekommen? Sie hat gewonnen.
Richtig, ja. Hat es dann auch mit einem sehr sehenswerten Sprung in den Pool gefeiert. Ja.
Hat mich ein bisschen an Daniel Ricciardo in Monaco damals erinnert, wo er nach seinem Sieg dort... den Bauchklatscher in den Pool gemacht hat.
Der war sehenswert, ja. Also wer es nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ja, ja.
Absolut.
Gut. Du hast schon gesagt, die Frauen haben jetzt Pause, eher unfreiwillig, weil in Mont-Tremblant die Rennen abgesagt worden sind. Da kann nicht gefahren werden. Wer aber fährt, sind am kommenden Wochenende die Männer. In Beaver Creek, eine Traditionsstrecke, werfen wir einen kurzen Blick voraus und eines lässt sich vorweg schicken, ein Mann wird fehlen im Riesentorlauf. Insbesondere nämlich Manu Feller, der lässt aus.
Es ist ja aktuell irgendwie verhext, oder? Wir haben Anfang Dezember und wir reden, glaube ich, gefühlt die gesamte Episode darüber, dass Leute sich verletzt haben. Ich meine, bei Manu Feller war es eigentlich, ja, hat man es nicht mitbekommen. Mhm. Der hat sich in Gurgel bei seinem Einfädler irgendwie an der Hüfte verletzt, dürfte sich vielleicht verrissen haben oder so. Hat die letzte Woche deshalb nicht trainieren können und sich dann auch klugerweise dagegen entschieden, in die USA zu reisen. Hat er generell schon in Frage gestellt. Zahlt es sich überhaupt aus?
Ja.
Natürlich, wenn du dann noch verletzt bist, nicht ganz fit bist, dann ist die Entscheidung umso logischer, dass man zu Hause bleibt. Vor allem das Programm wird ja ziemlich dicht sein bis Weihnachten und auch nach Weihnachten dann. Aber ja, wir haben ja nicht nur einen Riesentorlauf, sondern die ersten Speed-Bewerbe in dieser
Richtig,
Saison.
Richtig, auf die freue ich mich schon sehr. Kommen wir gleich zu den Predictions.
Mhm, sehr gerne.
Und auch da hat uns die Dani eine Videobotschaft geschickt. Lass uns mit der Abfahrt starten. Also Dani, was sind deine Tipps für die Abfahrt in Beaver Creek?
Den Sieg holt sich Cyprien Sarrazin, der nach seiner Verletzung wieder voll durchstarten wird in dieser Saison. Platz 2 bleibt Marco Odermatt. Und das Podest komplettiert James Crawford.
Gut, Max, was sind deine Tipps für die Abfahrt in Beaver Creek?
Ich glaube, in der Abfahrt werden sie sich bei uns drei generell ziemlich decken. Ich habe auf der 1 ebenfalls Cyprien Sarrazin, zweiter Platz geht auch bei mir an Marco Odermatt. Mhm. Und Platz 3 habe ich Dominik Paris.
Sehr schön. Also ich habe auch auf der 1 Cyprien Sarrazin, auf der 2 Vincent Griechmeier und auf der 3 Marco Odermatt.
Okay.
So, Dani, du bist wieder dran. Verrat uns deine Predictions für den Super-G.
Im Super-G tippe ich auf die 1 Marco Odermatt, gefolgt von Vincent Griechmeier und Dominik Paris.
Okay, gut. Max, dann bist du an der Reihe. Super G, Beaver Creek, Hause.
Jetzt habe ich schon fast geglaubt, dass ich dieselben Predictions habe wie die Dani für den Super G. muss wieder die ersten zwei Plätze mit ihr mitgehen, also Odermatt vor Griechmeier. Und habe dann auf Platz 3 Cypria Sarasur. Ich glaube, dass der im Super G heuer auch durchstarten wird.
Mhm. Also ich gehe auch zur mutigen Sorte, also nicht was Platz 1 betrifft, da habe ich Marco Odermatt, da bin ich feig, aber die Plätze dahinter möchte ich mutig sein mit Dominik Paris und Raphael Haser.
Okay, Dominik Paris schätze ich im Super-G jetzt vielleicht nicht so stark ein, aber wer weiß.
Mhm. Nein, bin gespannt. Ich sehe ihn als Überraschung. Mhm. Im Super-G in Beaver Creek, ja, kommen wir zum Riesentorlauf. Dani, du bist wieder dran.
Auch im Riesentorlauf habe ich Marco Odermatt auf der 1, gefolgt von Lucas Pinheiro Braten. Vielleicht geht der Podest-Tipp jetzt endlich einmal auf. Und Platz 3 geht bei mir an Henrik Christoffersen.
Dann mache ich so und schließe gleich an, ohne viel Zeit zu verlieren. Dani, wir haben genau denselben Tipp. Also auch ich habe Odermatt, Braten und Christoffersen. Max, du?
Gott sei Dank weiche ich ein wenig von euch ab. Zumindest nicht auf Platz 1, da sind wir uns alle einig, Marco Odermatt. Mhm. Platz 2 habe ich Henrik Christoffersen, weil Beaver Creek ihm in der Vergangenheit schon immer ganz gut gelegen ist. Und Platz 3 geht bei mir an Loic Meillard.
Sehr schön. Dann gehen wir in eine kurze Werbepause und dann geht es weiter unter anderem mit den Skispringern.
Unsere Helden heißen Ivo Schneck und Steff und die Trikots sind voller als die Stadien. Bei uns färbt sich die gelbe Wand grün.
Check.
Und Messi spricht Georgisch. Ansa-Konferenz, der Lola 1 Videopodcast zur Fußball-Bundesliga auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
Gut, zurück aus der Werbepause. Machen wir weiter. Max, werfen wir noch einen Blick in Richtung der Nordischen, in Richtung der Skispringer, die uns am Wochenende auch wieder viel Freude bereitet haben. Aber wir müssen schon wieder über Pius Paschke reden. Der Typ wird mal langsam unheimlich. Ja? Herzliche Gratulation an dieser Stelle, weil es ist schon beachtlich, ja? Dass der mit 34 Jahren auf einmal so durchstartet, führt jetzt die Weltcup-Gesamtwertung an. Boah, ja, also boah, kann man sagen, ja. Das ganze deutsche Team war boah.
Ja, absolut.
An dem Wochenende.
Es zeichnet sich ein wirklich spannender Kampf zwischen Österreich und Deutschland ab. Mhm. Jetzt nicht nur im Skispringen, sondern wenn man im Nebensatz auch die Kombinierer erwähnt, dann die Deutschen ja noch ein eigentlich noch viel erfolgreicheres Wochenende gehabt.
Auch das Comeback eines Oldies, kann man sagen, mit Johannes Ritzek, genau, der da wieder voll auftrumpft. Richtig cool, ja.
Da haben wir unseren noch ein bisschen Probleme gehabt, sage ich einmal. Werden wir sicher ein anderes Mal näher darauf eingehen. Aber um die Skispringer zu bleiben, ja, Pius Paschke, wow.
Also ist er für dich schon möglicherweise ein Kandidat für den Gesamtweltcup?
Nein.
Nein.
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Er hat letztes Jahr schon so eine gute Phase zum Saisonstart gehabt, das hat dann in Engelberg seinen ersten Weltcup-Sieg auch gefeiert. Aber nach der Vierschanzentournee war dann schon ein kleiner Bruch drinnen. Also jetzt nicht so richtig ergebnistechnisch. Er war schon noch relativ konstant, Top 10, Top 15, ist aber nicht mehr in die Podestregionen gekommen. Ja. Das ist halt der nächste Schritt für ihn. Wenn er in der Weltspitze sein wird, sich dort etablieren will, dann muss er dieses Niveau auch konstant springen können. Mhm. Das haben ein Andi Wellinger, ein Stefan Graf natürlich, ein Jan Hörl schon mehrfach bewiesen. Also Jan Hörl vor allem letztes Jahr. Deshalb wirklich beeindruckend, was er aktuell liefert, vor allem eben mit 34. Und er hatte es nicht immer leicht in seiner Karriere. Er hat sich mehrfach über den Conti Cup beweisen müssen, wieder in den Weltcup-Kader springen müssen. Aber der ist aktuell so dermaßen stabil. Also selbst bei diesen Bedingungen da im zweiten Springen in Rucker, die bei Gott nicht leicht waren mit dem starken Wind, ist der trotzdem noch auf Platz 7 gesprungen. Also wirklich Hut ab, was der da aktuell liefert, generell die Deutschen. Und da kann die Vierschanzentournee nicht früh genug kommen.
Das stimmt, ja. Also es macht man nichts, wenn die schon vor der Tür stehen würde. Aber wir müssen noch einen Monat warten.
Ja, aber so lange, eben einen Monat, vier
Wochen. Nicht einmal mehr ganz einen Monat, es sind ja nur 3,5 Wochen.
Aber ich glaube, das wird richtig spannend, vor allem, wenn man die Kulissen da in Oberstdorf, in Garmisch, in Innsbruck, in
Bischofshofen. Und wenn dann noch so ein Duell ist, Österreich gegen Deutschland,
ganz genau.
Du wirst ja vor Ort sein, Max.
Ganz genau, in Innsbruck,
richtig,
in Bischofshofen.
Du kannst uns das dann hautnah berichten.
ich freue mich schon sehr, das werden meine ersten Skisprungbewerbe sein, bei denen ich dabei bin. Mhm. War immer schon etwas, was ich mal erleben wollte und dann halt natürlich Innsbruck, Bischofshofen. Ja, Vorfreude ist jetzt schon riesig, ja, obwohl es noch ein paar Wochen dahin sind.
Ja, also ich kann mich erinnern, mein erstes Skisprung-Live-Erlebnis war, wann war das, 2008 oder so, am Kulm. Ja. Ich kann mich erinnern, mir war kalt, weil ich meine Jacken vergessen und bin mit dem Pullover durchgestanden. Es macht aber nichts, es war trotzdem großartig, die da herunter segeln zu sehen.
Ja, und in der Menge wird einem ja eh ziemlich schnell wieder warm.
Ja, richtig, der Stadionsprecher hat uns auch eingeheizt, insofern, hat schon passt. Ein Mann, über den ich noch gern kurz reden würde, ist Maximilian Ortner. Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe mir den Gesamtweltcup-Stand jetzt angeschaut, weil ich das gar nicht glauben können, der Sechster.
Ja, Wahnsinn.
Der hat 4, 5 Weltcup-Springen, ich weiß es gar nicht.
Fünf Weltcup-Springen. Genau. Ja. 4 davon heuer. Das heißt, der in Lillehammer erst sein zweites Weltcup-Springen, wo er Dritter geworden ist.
Richtig. War jetzt 7. und 16.
an dem Wochenende. Ganz genau, ist auch mit diesen Bedingungen da am Sonntag wirklich gut zurechtgekommen. Mhm. Wahnsinn. Also wenn man bedenkt, dass er ja nur aufgrund der Verletzung von Daniel Huber da hineingerutscht ist, der zahlt das Vertrauen, das er von Andi Witthölzl bekommt, voll und ganz zurück und macht auch echt Spaß. Er ist absolut 22 erst, da kommt noch viel, der sammelt noch viel Erfahrung. Gerne so weitermachen.
Er kann gerne der nächste Stefan Kraft werden, aber man soll die Trauben jetzt nicht gleich zu hoch hängen.
Aber da haben wir ganz allgemein
aber das Talent gute, hat er. Ja.
Aber da haben wir sowieso allgemein ein paar gute Kandidaten. Also
das stimmt.
Ja. Daniel Czofenik springt ja heuer auch sehr konstant bisher.
Absolut, Sechster und Vierter an dem Wochenende. Genau. Das ist schwer beachtlich. Ja.
Genau, Stefan Embach sammelt seine ersten Erfahrungen auf Schanzen, die er noch nicht so gut kennt. Auch mit solchen Bedingungen sind vielleicht noch hin und wieder für ihn neu. Die Zukunft, die...
Die Zukunft, glaube ich, ist gesichert, auch wenn man schaut, es kommen so junge Leute nach wie Manuel Fettner, der 17. und 19.
Wahnsinn, absolut. Ja. Also was wir da für eine mannschaftliche Dichte haben, das sind sieben Leute, die da mitspringen dürfen jedes Wochenende und da gibt es eigentlich gar keinen, der jetzt da wirklich grob auslässt. Ja. Michi Heiberg hatte am Sonntag Pech. Bei den Windbedingungen.
Aber bei dem weiß man auch, was er kann. Und
ganz genau, der hat heuer auch schon sein oder andere gute Resultat gehabt, von dem her. Mhm. Wahnsinn wieder.
Also es kommt was nach, die Basis ist gut, die Basis ist überhaupt im nordischen Bereich sehr gut, auch was die Kombinierer betrifft. Da, glaube ich, brauchen wir uns um die Zukunft auch wenig Sorgen machen. Und auch bei den Langläufern haben wir zumindest einen, der uns in den letzten 1-2 Jahren sehr viel Freude bereitet hat und so auch wieder am vergangenen Wochenende. Mika Vermeulen ist am Sonntag im Massenstart in Ruka Vierter geworden und hat damit, man mag es gar nicht glauben, ein Norweger-Paket gesprengt. Da waren unter den ersten 6, 5 Norwegern und der Vermeulen war mittendrin. Wahnsinn, oder? Richtig großartig. Cool, dass wir wieder einen Weltklasse-Langläufer haben. Großartig. Und das ist nicht untertrieben, glaube ich, wenn man sagt, er ist Weltklasse, oder?
Nein, ich glaube, mittlerweile ja. Also ich glaube, dass er diesen Schritt, er hat es ja letztes Jahr schon angedeutet, dass er da oben mitlaufen kann. Ich glaube, dass ihm dieser Schritt über den Sommer gelungen ist. Also er ist ja davor im Klassikbewerb schon Neunter geworden, trotz eines Sturzes. Legendärer Spruch, den er danach geliefert hat, den es sicher in den diversen Jahresrückblicken noch öfters zu hören und lesen geben wird. Vielleicht magst du ihn kurz vorlesen, ich habe das genaue Zitat jetzt da nicht vor mir, aber...
Also er ist ja am Samstag beim Rennen in der ersten Runde gestürzt und im ORF-Interview hat er nach dem Rennen gesagt, ich habe mir gedacht, ich mache mal eine Nahstudie vom Boden und ja, er ist weiß und der Schnee ist kalt. Finde ich großartig. Ja. Also das finde ich überhaupt super. Wir haben dann auch wieder einen, der so ein richtiger Typ ist. Der gibt was her. Das ist halt auch für einen Zuschauer super, wenn du einen hast, der nicht nur Phrasen trischt.
Ja, absolut. Der ist nicht auf den Mund gefallen. Der bringt dazu noch Qualitäten mit. Der hat große Ziele. Dem kann man auch bei einem entsprechenden Rennverlauf zutrauen, dass er diese Norweger-Phalanx dadurch bricht und auch einmal ein Rennen gewinnt.
Und er traut sich ja auch selber zu, weil er war nach dem Rennen am Sonntag überhaupt nicht zufrieden. Der hat gesagt, eigentlich geht es mir jetzt schon ein bisschen am Hammer, dass ich immer Vierter werde.
Ja, verstehe ich auch irgendwo. Ich meine, diesmal hat wieder nur eine Sekunde gefehlt aufs Podest.
Ja, richtig.
Wäre sein zweites im Weltcup gewesen. Letztes Jahr hat er schon mal eines geholt in Kenmore, glaube ich, war das.
Ja.
Wahnsinn. Aber generell die Langläufe. Also ich war wirklich positiv überrascht, jetzt nicht nur von Mikkel van Meulen, auch eine Theresa Stadlober hat sehr wieder sehr gut angefangen, ja. Platz 8 und Platz 7. Ist ja auch eher eine Spätstarterin, eine, die ein bisschen länger braucht, immer wieder mal in den Weltcup-Winter hineinzukommen. Auch gute Voraussetzungen, wenn man Richtung die nordische Weltmeisterschaft in Trondheim dann denkt. Und wir sind auch im Sprint auf einmal richtig gut.
Ja, Benjamin Moser, Platz 8.
Wahnsinn.
Wahnsinn, ja.
Im Prolog Zweiter gewesen, nur von Topstar Klebo geschlagen. Ja. Absoluter Hammer.
Richtig, also wenn das so weitergeht, so freue ich mich jetzt schon auf den kommenden Weltcup-Winter. Das war bei den Langläufern wirklich nicht immer so. Ja. Na,
also wir hatten
und da haben wir schon ganz andere Sachen erlebt. Ja.
Wir hatten wirklich dürre Jahre.
Ja.
Aber ja.
Sollte das jetzt ein Wortwitz sein?
ein Versuch war es wert einmal. Ja. aber ja, nein, es macht richtig Spaß und auch generell, an dem Wochenende ist der Winter ja richtig angelaufen.
Ja.
Die Athleten sind gestartet, die Kombinierer, richtig. Die Langläufer, die Rodler, Snowboarder.
Und überall sehr erfreuliche Ergebnisse.
Ganz genau, ganz genau. Das heißt, da dürfen wir uns heuer noch über sehr viel freuen und auch über sehr viel reden natürlich.
Mhm. Gut, Max, hast du diesem Thema noch etwas hinzuzufügen?
Ich glaube, wir sollten vielleicht ganz kurz noch die Snowboarder erwähnen. Da haben wir ja gleich am ersten Wochenende durch Sabine Peyer.
Vormals Schöffmann, muss man dazu sagen.
Genau, ja,
die hat er geheiratet.
Im Parallelslalom einen Sieg geholt. Benjamin Karl ist bei den Männern Zweiter geworden.
Claudia Riegler erwähnen. Wahnsinn. Diese Frau ist ja unfassbar. Mit 51 Jahren wird die Fünfte im Parallelslalom.
Es ist so, wenn man weiß, dass gerade der Snowboard-Sport. Da muss man Benny Karl jetzt auch ein bisschen ausklammern, der hat ja auch schon ein paar Jahre auf seinem Buckel.
Ja.
Ist ja doch ein Sport, der sehr von Jugend geprägt ist. Und dass man da mit 51 immer noch in der Verfassung ist und mitten in der Weltspitze ist. Also wirklich Hut ab vor Claudia Riegler.
Ja, absolut, absolut. Und du hast schon gesagt, bei den Männern war es auch sehr erfreulich mit den Rängen 2, 5 und 8 im Parallelslalom. Ja. Also was will man mehr? Und Anna Gasser beim Big Air Dritte.
Genau, mit einem neuen Trick, den sie gleich einmal ausgepackt hat und auch gestanden hat. Ja,
also auch da, glaube ich, können wir uns auf eine richtig coole Weltcup-Saison freuen.
Genau, ja. Absolut.
Gut, in diesem Sinne soll es das von uns für heute gewesen sein. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu Episode 9 dann. Der Dreiergondel, bis dorthin, bleibt gesund, macht es gut, baba.
Ciao.